Und ich möchte heute auch uns aus dem Wort auch eine unglaubliche Geschichte lesen, auch mit Wunder zu tun. Und heute wird die Predigt ein bisschen anders sein. Ich habe einfach zu Hause Bibel gelesen nach dem Plan. Ich habe Markus Evangelium gelesen und dann wo ich gelesen 9. und 10. Kapitel. Dieses Bild, was ich hatte, möchte ich mit euch teilen und hoffe, das bringt ein Segen. Ich lese die ganze 9. Kapitel, Markus Evangelium, Kapitel 9, vom Vers 2 bis Ende. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen und mitverfolgen, Markus Evangelium, Kapitel 9, Vers 2. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde von ihnen verklärt, und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist das für uns gut sein. Wir wollen 3 Hütten bauen, die eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren verstört. Und es kam eine Wolke, sie überschattete sie, und eine Stimme geschah aus der Wolke: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemandem sagen sollen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten. Und sie behielten das Wort und befragten sich untereinander: Was ist das Auferstehen von den Toten? Und sie fragten ihn und sprachen: Sagen nicht die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen muss? Er aber sprach zu ihnen: Elia soll ja zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Wie steht dann geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden und verachtet werden soll? Aber ich sage euch, Elia ist gekommen und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sich herum und Schriftgelehrten, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden, und er hat Schaum von dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf den Boden, wälzte sich und hatte Schaum von dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass sie ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte ihn den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet und Fasten. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte. Denn er lernte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen, und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein, von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte er Mitte unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinen Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes sprach zu ihm, Meister, wir sahen einen, der trieb Dämonen in deinen Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, ihr sollt ihn nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald über von mir reden. Der, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Und wer diesen Kleinen, der an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Wenn dich aber deine Hand verführt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als du 2 Hände hast und führst in die Höhle, in das Feuer, das nie verlöscht. Und wenn dich dein Fuß verführt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als du 2 Füße hast und wirst in die Höhle geworfen. Und wenn dich dein Auge verführt, so wirst von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du 2 Augen hast und wirst in die Höhle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit werdet es würzen? Habt Salz in euch und habt Frieden miteinander. So, ein ganzes Kapitel haben wir gelesen. Viele haben schon in eurem Bibel, da sind verschiedene Themen so grob markiert. Das ist einmal Verklärung von Jesus, das ist Heiligung eines Jungen, die 2. Ankündigung von Jesus Leiden, wo die Jünger sich streiten, wer der Größte sei, ein fremder Wundertäter, und Warnung von der Verführung. So einzelne Themen. Aber wenn wir das zusammen lesen und versuchen uns reinzudenken, also mir war es ganz wichtig, fangen wir mal von vorne an. Unglaubliche Geschichte. Jesus nimmt 3 Jünger. Petrus, Jakobus und Johannes geht mit denen auf den Berg und wird verklärt. Das ist ein Wunder. Stellt euch mal vor, Meister, dem man nachfolgt, wo man glaubt, da sei es Messias, das ist Gottes Sohn, plötzlich ist Glaube vorbei. Man sieht seine Herrlichkeit. Man sieht plötzlich Engel. Man sieht da Moses und Elias, die mit ihm reden. Da sagte Petrus sogar, oh, das ist gut hier zu sein. Komm, lassen wir uns 2 Hütten hier bauen, oder 3 Hütten hier bauen. Für dich, für Moses, für Elias ist es schön hier zu sein. Und hier steht geschrieben, der wusste nicht, was er redet. Er war verstört. Im anderen Übersetzung steht es, vom Angst gestört. Voll Furcht. Natürlich, das ist keine gewöhnliche Sache, einen Engel zu sehen. Seinen Meister, den man liebt und nachfolgt, plötzlich So helle Kleider kann man kaum beschreiben. Denn Markus beschreibt das, dass kein Meister oder kein Gleicher auf der Erde sie so weiß machen kann. Natürlich bekommt man da Furcht. Ich weiß nicht, ob uns das bekannt ist, wenn wir von Furcht reden, irgendwas oder tun irgendwas, was nicht dazu gehört. Wahrscheinlich hat er gar nicht überlegt, was er sagte. Er hatte das doch nicht vor, in diesen drei Hütten da immer zu bleiben auf diesem Berg. Aber normales Zustand, Angst hat ihn überfüllt. Und plötzlich hörte er eine Stimme aus der Wolke. Das ist mein geliebter Sohn, auf den er sollte hören. Er könnte denken, natürlich hören wir dann doch auf ihn. Aber das ist ein wundervoller Beweis, Bestätigung dafür, dass Jesus Messias und Gottes Sohn ist. Er hörte eine Stimme, sagte, das ist mein Sohn, den sollte ich hören. Auf wen sonst soll man hören auf den Erden? Nur auf Gott, auf seinen Sohn. Und plötzlich sind die wieder zu viert. Jesus und die drei Jünger. Die gehen vom Berg runter. Und natürlich, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich auf diesem Platz wäre, würde ich wahrscheinlich fragen, Jesus, erzähl mal, was habt ihr miteinander geredet? Warum waren Moses und Elias da? Was haben die gesagt? Jesus aber selbst sagt, ihr sollt das keinem erzählen. Was passiert mit uns, wenn wir was Außergewöhnliches gesehen haben? Wir werden überfüllt, wir wollen das weitererzählen, ne? Wir können das kaum aushalten. Wir möchten jemandem mitteilen, was wir gesehen haben. Wir waren im Urlaub und wir möchten erzählen, die Kinder kommen, die Erwachsenen unterhalten sich, die Kinder dazwischen, wir haben etwas gesehen. Es war schön im Urlaub. Wir wollen erzählen. Petrus, Jakobus, Johannes dachten wahrscheinlich, wow, wir sind zu dritt, die anderen haben das nicht gesehen, wir kommen jetzt zu unseren anderen Jüngern, wir werden erzählen, die werden eifersüchtig sein. Jesus erzählte, auf keinen Fall. Warum? Warum auf keinen Fall erzählen? Nur wenn ich von den Toten auferstanden bin. Und die haben das nicht verstanden. Was heißt das, auf den Toten auferstehen? So ein Unbekanntes, wie kann man von den Toten noch verstehen? Was bedeutet das? Das ist das erste Mal, Jesus deutet auf etwas. Das ist ein wichtiger Grund. Ja, wir können, wenn wir unseren Kindern etwas beibringen und sagen, du sollst etwas nicht tun, weil oder bis wir zu Hause ankommen, dann kannst du das machen. Oder du darfst das nicht tun, weil. Und dieses Weil, was dahinter kommt, das ist das Wichtigste. Warum? Anscheinend ist das ganz wichtig, aber die haben das nicht verstanden. Die fragten unter sich, was bedeutet das Weil von den Toten aufzuverstehen? Naja, aber jetzt kommen die an und sehen andere Jünger und das Leben ist voll am Schlagen, am Streiten, Diskussionen, ich kann mir gut vorstellen, südländisches Volk, die diskutieren nicht ganz gemütlich und ganz, es geht heftig zur Sache, die streiten. Ein Wunder haben die wieder erlebt. Eine Heilung, einen Knaben, einen Jungen, der besessen war. Ich habe das noch nie gesehen, der sich so am Schlagen ist, Schaum aus dem Mund. Sein Vater sagte, der Geist, der schmeißt ihn ins Feuer, ins Wasser. Und die Jünger haben das nicht geschafft, diesen Geist auszutreiben. Die haben es versucht, auf jeden Fall, weil die sagen, wir haben das nicht geschafft. Jesus treibt diesen Geist aus. Ich denke, jedes Mal, wenn Jesus so ein Wunder getan hat, ich weiß nicht, ob man sich dazu einfach gewöhnen kann. Ach, mal wieder austreiben des Geistes, das habe ich schon mal gesehen. Das war immer wieder ein gewaltiges Erlebnis. Und vor allem Ich weiß nicht, wie bei euch, aber mich interessiert, wenn ich irgendwas probierte, nicht geschafft, dann interessiert mich, warum, woran das gelegen hat. Ob das jetzt Arbeit ist, zu Hause oder irgendwas, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ne? Und das interessiert sie auch. Die kommen nachher zu Jesus. Als sie ins Haus kamen, fragten sie ihn, warum? Jesus gibt eine Antwort. Nur durch Gebet und Fasten. Und jetzt kommt das interessanteste Teil. Sie gingen von da aus Weg nach Galiläa. Und hier ist ein Satz, was sehr leicht überlesen wir. Und er wollte nicht, dass jemand wissen sollte, dass die von nach Galiläa gingen. Da hat das irgendwie heimlich gemacht. Warum? Steht im 31. Vers. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände des Menschen. Und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Schaut mal, Jesus nimmt sich einen Weg, geht heimlich weg, damit er seinen Jüngern etwas beibringen kann. Das Wichtigste überhaupt, dass er Menschensohn, dass er in die Menschenshände überantwortet werden und die werden ihn töten. Und er wird auferstehen. Das ist 2. Ankündigung. Das ist das, was die Petrus, Jakobus und Johannes angedeutet, gehört haben, aber nicht verstanden haben. Die sich unter sich besprochen haben, was da sein kann. Jetzt nimmt Jesus Zeit, wo seine alle Jünger dabei sind. Er ist heimlich da weggegangen, damit er ihnen das beibringen kann. Und das kann man sagen, mein Meister, Petrus, Jakobus, Johannes haben Stimme aus der Wolke gehört, das ist mein Sohn, auf den sollte hören. Und jetzt sollen die hören, jetzt spricht dieser geliebte Sohn. Ganz was Wichtiges. Was machen die? 32. Vers. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich zu fragen. Das Wichtigste, was Jesus hier spricht, wo Jesus Mühe gibt, heimlich weggeht, und da weiß sie unterwegs, sie eins verstehen das nicht, zum zweiten, sie haben Angst zu fragen. Warum? Aber ist uns manchmal bekannt, oder? Haben wir das schon mal erlebt, wenn wir irgendwas verstanden haben? Und entweder ist uns peinlich zu fragen oder wir haben Angst, warum auch immer, vielleicht, dass wir ja, so einen Eindruck machen, dass wir so Spätzünder sind sozusagen. Ne? Was ganz interessant ist, was nachher kommt. Wahrscheinlich nicht das ganze Weg dauerte. Und ich denke nicht, dass Jesus sagte, dass mit einem Wort, was wir jetzt gelesen im 31. Vers ist, Weg war lang, dass Jesus einmal sagte, wisst ihr was, die Menschen werden mich töten, aber nach 3 Tagen werde ich auferstehen und dann gehen die einfach weiter. Das war wahrscheinlich mehr als nur dieses Vers, als dieses Satz. Aber trotzdem, die hatten wahrscheinlich noch viel Zeit gehabt, nach dieser Unterweisung miteinander zu reden. Aber anstatt zu fragen, nachzuforschen, was Jesus meinte, sie haben unter sich etwas besprochen. Die haben sich unterhielten. Und als sie nach Kapernaum ankamen, fragte Jesus, was habt ihr da unterwegs besprochen? Der Weg war weit. Ihr habt untereinander diskutiert. Worüber habt ihr besprochen? Sie schwiegen. Was glaubt ihr, warum schwiegen die? Ist darüber peinlich zu sagen? Komischerweise unter sich zu besprechen, war das nicht peinlich. Aber seinem Meister ins Gesicht zu sagen, ja, wir haben hier uns unterhalten, wer ist von uns der Größte ist, war irgendwie beschämt, ne? Und Jesus sagte, ich habe Er hat nicht gesagt, ich habe euch das wichtigste Evangelium jetzt gesprochen. Das Grund, warum ich überhaupt auf der Erde bin. Warum ich sterben muss. Dass ich auch verstehen werde. Ihr habt das nicht verstanden, ihr habt euch aber keine Mühe gegeben, sich danach zu fragen. Sie unterhaltet euch, wer von euch der Größte ist. Nein, Jesus sagt das nicht. Er macht keinen Vorwurf. Nächste Unterweisung. Er nimmt ein Kind und sagt, wer von euch diesen Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Wenn von euch jemand größer sein möchte, muss ein Diener werden erstmal. Ich frage mich, warum kommt es überhaupt dazu, dass die Jünger unter sich unterhielten, wer der Größte sei. Wahrscheinlich, weil die davor versuchten, einen Geist auszutreiben. Und das hat es nicht geschafft. Ich weiß nicht, wer da alle beteiligt war. Ob sie Reihenfolge nach versuchten, Gebet zu sagen, oder Reihenfolge nach versuchten, dem Dämonen zu befehlen, fahre von ihnen aus, zuerst eine, dann der andere, dann dritte, und er macht das einfach nicht. Wer ist da wohl jetzt der Größte? Vielleicht sagte Petrus oder Jakobus, ach, wisst ihr was, ich weiß nicht, was wir hier versucht haben, aber wir haben da was gesehen. Ich darf es zwar noch nicht sagen, aber wir sind hier die Größten. Ich weiß nicht, wie dieses Gespräch dazu zuging. Aber Johannes, das ist ganz wichtig, Johannes, 38. Vers, der spricht zu ihm nach dieser Unterweisung wieder. Er sagt, Meister, wir sahen da einen Menschen, der treibt Dämonen aus in deinen Namen. Aber der geht ja mit uns nicht. Wir haben ihn verboten. Wisst ihr, wir Menschen, wir versuchen nach, dass wir angesehen werden. Wir suchen danach, dass wir etwas bedeuten. Das ist unser ganzes Leben lang, das ist unser Streben. Wir möchten beweisen jemandem, ich bin der Bessere, ich bin der Klügere, ich bin der Reichste, ich kann etwas machen, was du nicht machen kannst. Wir sehen das bei den Kindern. Angefangen hat, ich habe so ein Spielzeug und ich habe ein größeres. Wir werden erwachsen, aber das ändert sich nicht. Ich sehe das bei der Arbeit, dass einer, oh, der hat das nicht geschafft. Ja klar, der hat nicht überlegt. Ich habe damals gemacht, hat es geklappt. So nach dem Motto, oh, guck mal, ich habe damals überlegt, ich bin der Klügere. Du warst im Urlaub. Wie war es bei uns? Bei uns war besser. Ganzes Leben lang leben wir so, dass wir versuchen zu zeigen, ich bedeute etwas. Und bei Jüngern war das nicht anders. Und das kommt immer dazu, wenn wir auf das Wesentliche nicht konzentrieren, wenn wir das Wesentliche, das Wichtigste vernachlässigen und nicht einmal Mühe machen, nachzufragen, nachzuforschen, zu suchen. Jesus zeigt das Wichtigste, das ist Kern des Evangeliums. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin Menschensohn. Ich bin für euch gekommen, für euch zu sterben. Ich bin ein Diener für euch geworden. Ich werde für euch getötet. Ja, ja. Wer ist der Beste? Was meinst du? Ich oder du? Scheinbar komisch, aber das ist unsere menschliche Natur. Und sobald das zu Ende ist, sagt der Johannes, da ist noch einer, der ist überhaupt nicht mit uns. Was hat er damit zu tun? Den habe ich direkt gesagt, verboten. Der soll das nicht tun. Jesus sagt, er verbietet nicht. Wer ist nicht gegen euch, der ist mit euch. Wer mit meinem Namen Dämonen austreibt, er kann nichts auf mich sagen. Und er sagt, wenn euch irgendwas stört, wenn euch irgendwas verführt, kämpft damit. Ist das ein Auge? wirst du aufstechen, Arm abhauen, Bein abhauen. Ich weiß nicht, ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt direkt das machen sollen, sonst werden wir hier nur Krüppel sein. Aber wir müssen damit kämpfen. Das, was uns auf Wesentliches stört oder hindert, uns zu konzentrieren. Er sagte, Salz ist gut. Aber wenn Salz nicht salzig ist, interessant, für Salz gibt es keinen Ersatz. Es gibt Zuckerersatz, aber es gibt keinen Salzersatz. Wir können, habt ihr schon mal Suppe gekocht, habt ihr schon mal gegessen, eine Suppe oder irgendein Gericht, wo man komplett vergessen hat, Salz reinzulegen. Es schmeckt nicht, kann man nicht essen. Man hat Suppe gekocht, man hat Möhrchen und Zwiebelchen und keine Ahnung, Fleisch, alles reingelegt. Suppe gekocht. Sind alle Nährstoffe sind da, alle Vitamine sind da, schmeckt nicht. Man kann das nicht genießen, obwohl scheinbar alles da zu sein. Man muss Salz reinwerfen und auf einmal schmeckt es. Salz hat wundervolle Eigenschaft, das alles irgendwie zu verbinden miteinander und das schmeckt. Was nützt uns, wenn wir unterwegs endlich mal besprochen, wer der Größte ist, wer hier der Anführer ist, wer hat irgendwas erreicht im Leben, wer hat mehr Dämonen ausgetrieben? Was nützt das, wenn du das Wichtigste in deinem Leben vernachlässigst, wer für dich Jesus ist? Interessant, wenn wir die nächste Kapitel lesen, wir werden staunen, dass das alles wiederholt sich. Jesus segnete Kinder, Markus 10, Vers 13. Dann kommt ein reicher, junger Mann zu Jesus und sagt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erreiche? Jesus sagt zu ihm, du kennst die Gebote, kenne ich, ja. Von meiner Jugend auf versuche ich, die zu halten. Sehr schön. Dann musst du loslassen, das, was dich stört, was dich daran hindert. Und du musst mir nachfolgen. Ist er nachgefolgt? Nein, der war reich. Er senkt sein Haupt und geht weg. Und Jesus sagte, wie schwer haben die Reichen, das Reich Gottes zu erreichen. Reaktion von seinen Jüngern, die erschrecken sich. Wer kann sich dann retten? Wenn der Reiche das schon nicht kann. Er hat doch alles, der muss nur nachfolgen. Der braucht sich keine Sorgen zu machen, was er zu essen hat, was er ankleiden kann. Einfach kaufen, stört nicht. Einfach kommst du ins Gottesdienst und kannst das Leben genießen. Wer kann sich das retten? Wenn die Reichen das nicht können. Wenn sie sogar noch schwieriger haben, dann erzählt Jesus von dem Lohn der Nachfolge. Und interessant, von diesem Lohn Nachfolge als nächstes nimmt er Zeit und verkündigt das dritte Mal von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Nochmal zeigt er das Wichtigste und interessanterweise, wieder nach dieser Ankündigung spiegelt sich die Situation. Ab Vers 35. Da ging zu ihm Jakobus und Johannes. Das sind die, die seine Verklärung gesehen haben. Die bei Jesus waren. Die haben diesmal nicht mit seinen Mitjüngern sozusagen besprochen. Die gehen direkt auf Jesus zu. Und sprachen zu ihm, Vers 35, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deinem Rechten und einer zu deinem Linken in deiner Herrlichkeit. Das ist eine Leistung. Das dritte Mal, Jesus zeigt ihnen, was wichtig ist. Und die haben immer noch nicht verstanden. Immer noch dieses Wunsch im Herzen, ich soll etwas bedeuten. Und wenn wir uns unter uns nicht klären können, wer der Größte ist, dann kann ich doch den Herrn direkt fragen. Gib mir, dass ich bei dir zur Rechten und zur Linken sitze. Wisst ihr, wir sind heute besser als Jünger damals. Wir haben das Evangelium. Aber dieses Wunsch in unserem Herzen ist genauso wie bei Jüngern geblieben. Wir suchen nach der Bedeutung, nach der Anerkennung. Wir möchten etwas sein. Und sehr oft, wie Jünger damals, vernachlässigen wir das, was wichtig ist, dass wir über Jesus nachschauen. Wir feiern heute gleich Abendmahl. Und dieses Text, was wir aus 1. Korintherbrief lesen, das sind diese Worte. Wer über Jesus Leib nicht nachdenkt und am Abendmahl teilnimmt, der will schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Liebe Freunde, liebe Gemeinde und liebe Geschwister, wenn wir am versuchen oder wollen jetzt am Abendmahl teilnehmen, aber für uns ist das, wenn wir darüber nicht nachdenken, nehmt lieber nicht am Abendmahl teil, versündigt euch nicht. Wir können am Abendmahl teilnehmen nur dann, wenn uns klar ist, wer Jesus für mich ist, dass er für mich gestorben ist, für mich gekommen, meine Sünden vergeben hat. Dass er alles absolute Priorität hat in meinem Leben. Und meine Bedeutung hier auf Erden bedeutet gar nichts. Es ist unwichtig, was die Leute über mich nachdenken. Es ist unwichtig. Paulus sagte einmal, mir ist nicht wichtig, was ihr über mich denkt. Oder wie ihr mich richtet. Ich richte sogar selber mich nicht. Ich habe einen Richter, das ist der Herr. Möge Gott uns segnen, dass das Wichtigste des Evangeliums bei uns im Herzen liegt. Dass wir suchen nur seine Wille. Jesus sagte, ich bin gekommen, euch ein Diener zu sein. Das ist ein Beispiel. Ich bin gekommen, nicht meine Wille eigene zu tun, sondern Wille meines Vaters. Wir wollen gerne etwas können. Dämonen austreiben oder sonst was. Uns interessiert, was ich alles falsch gemacht habe. Aber uns muss interessieren nur eins. Das ist Jesus und seine Wille. Und möge Gott uns segnen. Amen. Ich möchte mit euch zusammen jetzt beten. Wir stehen zum Gebet auf. Und wenn jemand möchte, kann noch beten und ich bete zum Schluss.